Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der Angriff rief wahrscheinlich durchaus gewollt Erinnerungen an den Sturm auf das Kapitol in Washington vor 2 Jahren wach. Diese Bilder des Angriffs auf die Herzkammern der Demokratie stehen symbolisch für die Krise der Demokratien weltweit. Wenn man den Begriff der Krise aber auf seine griechischen Wurzeln zurückführt, dann liegt darin immer auch die Möglichkeit, Bestehendes zu überdenken. Zum Beispiel unseren Umgang mit der Corona-Pandemie oder dem drohenden Klimakollaps. Die Krise als Scheideweg. In unserer Gesprächsreihe Denken ohne Grenzen befragen wir Künstler, Wissenschaftler oder Architekten, wie wir die Zukunft so gestalten könnten, dass wir uns für sie entscheiden würden. Den Historiker Malte Thiessen, Leiter des LWL-Instituts für Westfälische Regionalgeschichte in Münster, habe ich gefragt, was wir aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen können. Zum Beispiel mit Blick auf die Ereignisse der letzten Tage in Lützerath, wo Klimaaktivisten den Braunkohleabbau verhindern wollen. Wissen wir nicht eigentlich schon seit über 50 Jahren mit dem Bericht des Club of Rome von 1971, dass wir dringend handeln müssen, um überhaupt eine Zukunft zu haben?
Ja, in der Tat könnte man sagen, man bekommt heutzutage ein böses Déjà-vu, denn die Welt ging ja schon öfter unter. Das, was wir heute haben als multiples Krisengefühl, die Polykrise, von der wir immer sprechen, das ist in den 70ern beispielsweise ja gang und gäbe. In den 70ern, da geht wirklich die Welt unter. Da ist der Club of Rome mit seinem Bericht Grenzen des Wachstums. Da ist die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die zu einem Problem wird. Da ist die AKW-Debatten, die losgehen. Das alles wird als Problem gesehen, dass der Historiker Tony Judd die 70er Jahre als das desillusionierendste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts bezeichnet hat. Und das 20. Jahrhundert ist ja nun reich an ziemlich desillusionierenden Jahrzehnten. Und das ist, glaube ich, interessant zurückzublicken, wie in den 70er Jahren die Welt unterging und heute und was man tatsächlich vielleicht daraus als gute Lehren auch ziehen kann.
Ja, was könnten die Lehren denn sein? Also Sie haben das ja schon zusammengefasst und so wie Sie es zusammengefasst haben, muss man sagen, das ist eigentlich ein Déjà-vu. Also was lernt der Mensch eigentlich aus der Vergangenheit?
Also erst einmal kommen uns Krisen natürlich immer sehr problematisch vor. Krise ist nichts, was wir irgendwie herbeisehen. Aber in historischer Perspektive muss man sagen, der Scheideweg, von dem Sie sprechen bei einer Krise, das ist, glaube ich, etwas, was natürlich erstmal Mut auch uns mitgeben kann. Krise bedeutet nämlich, dass das Aufmerksamkeitsfenster einer Gesellschaft für bestimmte Probleme geöffnet ist. Und in den 70er Jahren öffnet sich das Aufmerksamkeitsfenster erstmals für breite Bevölkerungsschichten, nämlich auf das Problem Umweltproblematik, Nachhaltigkeit, die Grenzen der Ressourcen, die Grenzen des Wachstums. Und insofern ist die Krise tatsächlich so schlimm, sie zeitgenössisch auch wahrgenommen worden ist, ein ganz wichtiger Startpunkt für das, was wir heute eben auch an guten Entwicklungen sehen. Dass wir unseren Lebensstil in Frage stellen, dass wir Umwelt nicht nur als ein kleines Segment verstehen, sondern Umwelt hängt mit allem zusammen, mit Ökonomie, mit der Gesellschaft, mit dem eben, wie wir essen, leben, lieben. Und das sind sozusagen Dinge, die in der Krise der 70er Jahre entdeckt werden, popularisiert werden und deshalb sozusagen Grundlagen für das legen, ja, was vielleicht die Welt auch heute ein Stück weit besser machen kann.
Sie sind, Malte Thiessen, ausgewiesener Medizinhistoriker. Sie haben sich mit Seuchen und mit der Geschichte des Impfens beschäftigt. Und auch da könnte man sagen, das ist ja so eine Fortschrittserzählung, das Impfen, das uns von den Krankheiten, die Jahrhunderte, Jahrtausende lang die Menschheit bedroht haben, erlösen wird. Allerdings gibt es auch die Impfskepsis, genauso lange wie es das Impfen gibt. Was können wir daraus lernen für die Zukunft?
Also auch bei der Geschichte des Impfens bekommt man tatsächlich ganz schnell ein ganz merkwürdiges Déjà-vu. Es gibt Szenen, dass das Impfen ganz stark in der Kritik steht. Da gibt es plötzlich die Impfgegner, die mit Demonstrationen auf die Straße gehen, Plakate gegen das Impfen, was uns vergiftet oder tötet, Flyer, die verteilt werden. Und diese Szenen, die spielen sich ab Ende des 19. Jahrhunderts. Und wir denken, was kommt uns doch eigentlich recht aktuell vor? Das Impfen ist tatsächlich immer, steht immer in der Diskussion, weil es einerseits die Erlösungshoffnung ist, nämlich von den uralten Plagen der Menschheit, die Seuchen, die damit endlich eingedämmt oder sogar für immer ausgemerzt werden können, so heißt es damals. Und andererseits fürchtet man natürlich die Nebenwirkung des Impfens auch früher schon. Und deshalb geht es beim Impfen immer um ein Austarieren zwischen den Hoffnungen auf ein Ende der Seuchen und eben den Problemen der Nebenwirkungen. Und deshalb geht es beim Impfen immer um die Grundsätze der Gesellschaft. Es geht darum, wer über den Körper bestimmen darf, wer für wen was leisten muss, wie solidarisch der Einzelne mit seiner Impfung für die Allgemeinheit sein muss und ähnliches. Und das ist in der Tat etwas, was sozusagen vom 19. Jahrhundert bis heute sich durchzieht und was diese Fortschrittsgeschichte der Medizin auch ein Stück weit natürlich in Frage stellt.
Und damit zusammen hängt ja auch die Impfpflicht. Und da gab es ja tatsächlich schon im Kaiserreich ein Gesetz zur Impfpflicht von 1874, wenn ich das richtig im Kopf habe, das fast 100 Jahre galt, das eben auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der DDR und in der BRD zu ganz unterschiedlichen, Interpretationen, würde ich jetzt mal sagen, geführt hat. Hätte in der Corona-Krise der Staat eigentlich davon etwas lernen können, wie man in den letzten 150 Jahren mit einer Impfpflicht umgegangen ist?
Die Geschichte der Impfpflicht ist tatsächlich sehr spannend, weil sie ist im Grunde auch die Geschichte einer ständigen Krise. Zuerst einmal reagiert die Impfpflicht auf eine Krise, nämlich Ende des 19. Jahrhunderts, 1874, mit dem Reichsimpfgesetz, da wird in Deutschland die Impfpflicht beschlossen, reagiert man darauf, dass das Impfen, so gut es auch hilft, nicht überall akzeptiert ist. Und man möchte den Herdenschutz haben. Man möchte endlich die Pocken, um die geht es in diesem Falle, möchte die Pocken endlich ausrotten. Und deshalb führt man eine Impfpflicht ein, in der Vorstellung, dass man Gesundheit und Zukunft sozusagen damit planmäßig gestalten kann. Das ist so das klassische moderne Narrativ, was auch bei der Impfpflicht sozusagen durchbricht. Ist eine Reaktion also auf die Krise. Das Problem ist, dass die Impfpflicht selbst wieder eine Krise in sich birgt, nämlich mit der Impfpflicht gehen die Debatten um das Impfen erst recht los. Die Impfgegner organisieren sich nach dem Ausrufen der Impfpflicht. Man schätzt, dass Anfang des 20. Jahrhunderts 320.000 Impfgegner allein in Deutschland organisiert sind in Vereinen. Und das sind, wie gesagt, nur die organisierten Impfgegner, nicht die sonst übers Impfen schimpfen. Das heißt, mit der Impfpflicht kommt das Impfen in eine Krise, weil es zu einem politischen, zu einem gesellschaftlichen Problem wird. Und das scheint mir tatsächlich eine Erfahrung aus dieser Krise zu sein, die die Bundesrepublik dann als Erfahrung auch mitmacht, dass man nämlich von der Impfpflicht bei neuen Impfprogrammen absieht. Die Pocken bleiben tatsächlich als Pflichtmaßnahme bestehen. Dagegen muss man sich verpflichtend impfen lassen, auch in der Bundesrepublik. Aber alle anderen Impfungen werden freiwillig eingeführt. Man setzt auf Aufklärung, auf niedrigschwellige Angebote und hat damit einen ganz sehr viel größeren Erfolg als bei der Impfpflicht gegen Pocken. Insofern scheint mir diese doppelte Krise der Impfpflicht auch eine Lehre für heute zu sein, dass wir, so blöd es ist, weil es so lange dauert, auf Aufklärung setzen müssen, auf Überzeugungsarbeit, auf niedrigschwellige Angebote, dass wir versuchen müssen, Leute mitzunehmen, weil wir mit Pflicht und Druck und Zwang sozusagen nur Gegendruck erzeugen und damit eben auch den Konflikt wieder akut machen.
Jetzt will ich aber doch am Schluss unseres Gesprächs, Malte Thiessen, doch nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen. Denn auch mit der Entwicklung der Geschichtswissenschaft würde ich gerne nochmal fragen, also mit Blick darauf, auf die Entwicklung der Geschichtswissenschaft, ob die Menschen tatsächlich für die Zukunft etwas aus der Geschichte lernen. Denn wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal das 20. Jahrhundert anschauen, mit seiner Ballung an Krisen, mit zwei furchtbaren Weltkriegen und dann in die Zukunft schauen mit einem aktuellen Krieg, der gerade in Europa stattfindet. Was glauben Sie als Historiker? Wie viel Lernpotenzial liegt eigentlich in der Geschichte für die Zukunft?
Das ist immer die fieseste Frage, die man Historikerinnen und Historikern stellen kann, weil sie einerseits sofort ablehnen würden, dass man einfache Lehren aus der Geschichte ziehen kann. Also einfache Patentlösungen stellt die Geschichte uns nicht bereit. Und das ist insofern natürlich blöd, weil wir Historiker das gerne hätten. Wir müssen ja nun auch uns irgendwie rechtfertigen, warum wir eigentlich diesen tollen Job machen. Was man aber sehr wohl aus dieser Geschichte lernen kann oder aus Geschichte ist, nicht einfache Lösungen, einfache Antworten, sondern wir können lernen, dass die Geschichte nicht so einfach ist, dass es für Probleme unterschiedliche Kontexte gibt, unterschiedliche Entwicklungen, die wir in den Blick nehmen müssen. Und das klingt jetzt erstmal trivial, aber das macht uns schafft bei uns ein Bewusstsein, dass wir es uns mit der Geschichte nicht so einfach machen sollen und deshalb auch mit der Gegenwart nicht. Wir tendieren gerade in Krisensituationen, auch heute merken wir das, zum Beispiel beim Krieg gegen die Ukraine, dass wir schnell in einfache Lösungen, dass wir uns einfache Lösungen ersehen, dass wir in Schwarz-Weiß-Mustern denken, dass wir monokausal argumentieren. Und Geschichte ist sozusagen, immunisiert uns gegen einfache Antworten und immunisiert uns gegen Schwarz-Weiß-Muster, sondern zeigt uns die Grautöne auf und bereitet uns damit Möglichkeiten, Lösungen zu finden und miteinander im Gespräch zu bleiben. Und das ist tatsächlich, glaube ich, eine sehr wichtige Eigenschaft und eine sehr wichtige Kompetenz, die Historikerinnen und Historiker dann für die Gesellschaft mitbringen. So meine Hoffnung.
Medizinhistoriker Malte Thiessen über Nutzen und Nachteil der Historie für die Gegenwart und die Zukunft.